Ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann und ich danke auch dir, Markus, für das Vertrauen, dass ich, ja, ihr kennt mich ja alle noch nicht so gut, habt mich noch nie gehört. Und als vor einem halben Jahr ungefähr der Markus mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mal zu predigen, haben wir uns auf den Termin geeinigt und auf die Jahreslosung. Und ich hatte sie aber noch nicht gelesen. Ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Das hat so vom Termin ganz gut gepasst. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe sie gelesen und habe gedacht, wow, total schön und auch nicht ganz so leicht. Und das ist auch mein Anliegen, dass ich versuche, das Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was schwer auch ist, und aber auch, dass die Hoffnung rüberkommt. Und jetzt hoffe ich, dass mein PC so möchte, wie ich möchte. Ja, gut, dankeschön. Ja, die Jahreslosung haben wir jetzt schon gehört. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das steht in Jesaja. Und ich habe noch einen Untertitel gewählt. Gott sieht dich. Und das ist mir ganz wichtig. Das soll eigentlich der Hauptpunkt sein, dass Gott dich sieht in allem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Kinder habt. Die meisten haben es schon erlebt. Ihr seid am Schlafen, müde. Und plötzlich hört ihr Kindergeschrei, das Kind weint, ihr lauft hin zu dem Kind, es hat einen bösen Traum. Und ihr nehmt das Kind in den Arm und ich habe das schon oft gemacht, ich tröste es, ich sage, es wird wieder gut, was hast du denn geträumt? Und ich merke, wie das Kind sich langsam wieder beruhigt, die Atmung wird ruhiger, vielleicht erzählt es noch, was es geträumt hat, und irgendwann schläft das Kind wieder ein. Und ich gehe hoch in mein Bett und denke, das war jetzt ganz gut, ich habe es getröstet. War nicht so schwierig, bis auf den Moment, in dem man im Bett liegt und denkt, muss ich jetzt wirklich aufstehen? Danach ist es eigentlich hat man es gut hingekriegt und man hat es getröstet. Und das hat man gut hingekriegt. Es gibt aber auch Momente, wo man denkt, das ist jetzt nicht ganz so leicht. Und ich hatte bis jetzt nicht so viele Momente in meinem Leben, wo so wirklich schlimme Sachen passiert sind. Bis vor 2 Jahren unsere kleine Nichte an ihrem ersten Geburtstag gestorben ist und ganz gute Freunde von uns ihren 15-jährigen Sohn an Krebs verloren haben. Und da steht man dann da, wenn man das hört, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, und hat da schon auch Fragezeichen. Und da merkt man auch, Trost hat immer mit Schmerz zu tun. Ohne Schmerz muss man keinen Trost geben. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast eine Klassenarbeit verhauen, du hast eine Prüfung, die ging einfach daneben. Du hast Schmerzen, die dich nachts nicht schlafen lassen. Du hast eine Krankheit, die dich fertig macht. Jemand anders hat einen tollen Job bekommen, den du gern gehabt hättest. Du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben, einen Partner oder eine Partnerin zu finden und trägst diesen Schmerz tief in dir drin. Du wünschst dir ein Baby, aber es klappt nicht. Du hattest eine Beziehung und die ist in die Brüche gegangen und du bist tief verletzt. Du hast jemanden verloren, der gestorben ist, und du wirst ihn hier nicht mehr wiedersehen. Und. Vielleicht sitzt du heute hier mit einem Herzen voller Schmerzen und fragst dich, was kann in 2016 schon gut werden? Wie kann ich getröstet werden? Oder du hast schon billigen Trost erlebt, das gibt's auch. Jemand hat dich mit Worten getröstet, die dir nichts bedeutet haben, hat Fragen beantwortet, die du gar nicht gefragt hast, hat vorschnelle Antworten gegeben, für die du noch gar nicht bereit warst. Oder du hattest bis jetzt eher die sonnige Seite des Lebens. Du hast noch gar nicht so viel Trost gebraucht und kennst auch nicht viele Leute, die Trost brauchen. Dann sage ich trotzdem, hör gut zu, weil du nicht weißt, was noch kommt. Und es kann sein, dass Gott dich heute auch rüsten möchte, dass du jemandem Trost spenden kannst. Denn Trost ist deshalb so wichtig, weil das Leben auch immer lebensgefährlich ist. Weil Leid in allen seinen Dimensionen zum Leben dazugehört. Und wenn ich das höre, dann geht es euch vielleicht genauso wie mir, das möchte ich jetzt nur ganz kurz anschneiden, die Frage, wenn Gott das gar nicht zugelassen hätte, dann hätte ich ja jetzt auch gar keinen Trost gebraucht. Das ist die Frage nach dem Warum. Und die schwingt immer mit. Ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass es darauf keine Antwort gibt, zumindest hier nicht auf der Erde. Aber es war mir wichtig, das auch noch anzusprechen, weil die kommt immer wieder. Ich möchte mit euch ein bisschen das Wort Trost erstmal anschauen. Was ist überhaupt Trost? Weil Gott in all diese Fragen, die ich euch eben gerade gefragt habe und die du dir vielleicht auch stellst, diesen Vers hineinspricht, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was ist denn überhaupt Trost? Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass du in dieses neue Jahr starten kannst, getröstet und mit der Gewissheit, dass Gott dich sieht. Ich möchte, dass ihr jetzt mal eine Minute einfach mal in euch reinhört, hören dich rein, was bedeutet oder was ist Trost für dich? Wann hast du mal Trost erlebt oder jemanden getröstet? Eine Minute jetzt Zeit. Behaltet das mal in eurem Herzen, in eurem Kopf, was da jetzt kam bei euch. Ich mache jetzt hier vorne weiter. Zum Begrifflichen, es gibt das Wort, also es kommt relativ häufig vor bei uns im Deutschen, trostlos, eine Landschaft kann sehr trostlos sein, also es ist eher was Negatives. Jemand ist untröstlich, also es gibt eigentlich keinen Trost für diese Person. Und dann das Verb vertrösten, die Vorsilbe ver, die zeigt immer an, dass etwas fehlgeleitet ist, also dass etwas nicht so ganz seinem Ziel entspricht. Wenn ich meinem Kind im Januar sage, bald ist Weihnachten, dann vertröste ich es und es ist kein wirklicher Trost, weil Januar bis Dezember ist einfach noch sehr, sehr lang. Also es ist ein Nicht-Trösten. Und von der Bedeutung her, das habe ich nachgeschlagen, ich kann kein Hebräisch, ich denke mal, dass man es Nacham ausspricht, heißt es trösten, sich trösten lassen. Und das Dritte finde ich ganz interessant, aufatmen, also den Blick nach oben, Luft bekommen und Hoffnung bekommen. Das fand ich sehr schön. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht, die für mich ganz viel ausdrücken, was Trost ist. Und die zeige ich euch jetzt, ohne was zu sagen. Und bei dem Bild gefällt mir ganz besonders gut, dass jeder, der schon mal so ein weinendes Kind im Arm hatte, genau weiß, was diese Mutter gerade macht. Also sie bewegt wahrscheinlich irgendwie leicht ihren Körper und die Lippen machen dieses Sch, es wird wieder gut, es wird gut, es ist alles nicht so schlimm. Und das Kind ist noch nicht getröstet, das ist, braucht es noch. Ich habe unsere drei Söhne gefragt, was für sie Trost ist und hattet auch drei kleine Filme mitgebracht. Das ist jetzt leider der Technik zum Opfer gefallen. Ich kann sie euch also nicht vorspielen. Ich möchte euch aber kurz wiedergeben, wenn ich es noch zusammenkriege, was sie so gesagt haben. Also ich habe sie gefragt, was ist Trost für dich und wann wurdest du schon mal getröstet? Hast du da ein Beispiel? Und sie haben alle übereinstimmend, ja, jetzt braucht jemand Trost. Sie haben alle übereinstimmend gesagt, da kommt jemand und tröstet mich in ihren eigenen Worten. Zum Beispiel, wenn ich mir wehgetan habe, wenn ich traurig bin oder sagt mir, es wird wieder gut. Nimmt mich in den Arm und danach geht es mir besser. Der Finn hat gesagt, ich hatte jetzt vor den Ferien so viele Klassenarbeiten und dann sind Mama und Papa auch mal zu mir hingekommen und haben gesagt, komm, das schaffst du und das schaffen wir zusammen. Und Lennart hat gesagt, er ist 11, als ich mir mal wehgetan hatte, dann kam die Mama oder der Papa und hat mich in den Arm genommen und getröstet und danach ging es mir besser. Und das deckt sich vielleicht auch mit dem, was du vorhin in dieser Minute für dich selber mit Trost verbunden hast. hat immer mit Nähe und Beziehung zu tun. Trost, ein Baum kann mich ganz schlecht trösten. Und jemand, den ich nicht kenne, das ist höchst selten, dass der mich wirklich in der Lage ist zu trösten. Und der Tröstende gibt dem das Gefühl, der Trost braucht, ich sehe dich, du bist nicht allein, ich gehe mit dir in den Schmerz. Und was mir ganz wichtig ist, Trost ist nicht Heilung, aber es kann die Hoffnung geben. Darum war das mit dem Aufatmen auch so schön. Ich kann meinen Blick, meine Perspektive ändern. Und ich habe euch ein kleines Modell mitgebracht, um das zu demonstrieren. Das mache ich jetzt ohne Mikro, ich denke, ihr hört mich trotzdem. Also das hier ist eigentlich ein Styroporball, der kaputt ist ein bisschen, und das ist die Wunde, der Schmerz, ja. Kann ein körperlicher Schmerz sein oder ein seelischer Schmerz. Und hier ist eben was kaputt, hier fehlt was und es ist Blut da. Ich kann jetzt hier ein Pflaster draufkleben. So. Die Wunde ist immer noch da, der Schmerz ist auch noch da. Ich sehe nicht mehr ganz so viel von der Wunde. Das ist vor allem bei Kindern ein unglaubliches Heilmittel. Wenn ich die Wunde nicht mehr sehe, ist nur noch die Hälfte davon irgendwie zu spüren. Und Heilung kann beginnen. Aber die Wunde ist noch da. Also die Person, die mich verletzt hat, das tut immer noch weh. Meine Beziehung ist immer noch kaputt. Ich habe immer noch kein Baby. Also die Umstände sind immer noch die gleichen. Ich kann noch weitergehen, ohne das Pflaster. Also ich habe hier ein Stück Knet. Und ich kann jetzt mit dieser Person, die Schmerzen hat, in den Schmerz reingehen. Und kann meinen Trost da drauflegen. Die Wunde ist immer noch da und vielleicht ist sie nicht mehr ganz so scharfkantig, ja? Aber sie ist immer noch da. Die Umstände sind immer noch die gleichen. Also die Person ist immer noch tot, meine Prüfung ist immer noch schlecht. Aber es ist irgendwie was anderes da, weil ich weiß, ich bin nicht mehr allein mit dem Schmerz. Also das ist, fand ich ganz gut, sich vorzustellen. Also die Umstände sind immer noch die gleichen. Und der Trost ändert an den Umständen meistens gar nichts. Es kann der Anfang sein, dass etwas heil wird, aber es ist nicht die Heilung an sich. So viel zum Trost, zum Begrifflichen. In dem Text wird ja die Mutterliebe angesprochen. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich selber Mutter bin. Und bevor ich Kinder hatte, hätte ich mir nicht träumen können, was für Gefühle ich für meine Kinder entwickeln kann. Und ich habe das irgendwo gelesen, ein glühender Backofen voll Liebe, es wird wohl irgendwie Luther zugeschrieben. Und so ähnlich muss ich das sagen. Und das ist auch nicht so, wenn man ein Kind hat, dass dann für das zweite Kind keine Liebe mehr übrig ist oder dass es weniger wäre, sondern das zweite Kind bekommt genau die gleiche Liebe und erstaunlicherweise das dritte dann auch noch. Also es ist unendlich sozusagen vom Gefühl her. Und wenn es darum geht, mein Kind zu verteidigen, dann werde ich zur Löwin, weil ich dieses Kind so liebe. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass in der Bibel diese Mutterbeziehung als Beispiel genannt wird, weil wir doch oft in der Bibel eben sehr viel männliche Bilder haben und Gott oft männlich dargestellt wird, obwohl Gott Geist ist und gar kein Geschlecht hat. Und ich denke, dass es allen Müttern so geht, dass sie sich jetzt einfach darüber freuen, vor allem diese Beziehung, die eine Mutter zu ihrem Kind hat als Säugling, wo es einfach fast schon eine Einheit noch ist, nachdem das Kind lange auch im Mutterleib war. Und ich glaube, das ist das, was Gott zeigen wollte mit diesem Bild. dass es so eine ganz innige Beziehung ist, wie sie zwischen Mutter und Säugling oder kleinem Kind in der Regel da ist. Und das hat mich sehr gefreut, als Mutter das zu lesen. Ich glaube nicht, dass Väter ihre Kinder weniger lieben, das möchte ich hier auch an der Stelle auch noch sagen. Und vielleicht ist der eine oder andere Vater enttäuscht oder Mann enttäuscht, dass da jetzt eben die Mutter steht. Mütter, freut euch einfach drüber. Ich habe jetzt noch ein bisschen auf den Textzusammenhang geschaut im Jesaja-Buch. Ich möchte da nicht viel zu sagen, weil es sehr komplex ist. Aber so wie an vielen Stellen im Alten Testament beschreibt Jesaja immer wieder, wie Gottes, also so ein Zyklus, wie Gottes Volk sich von Gott abwendet. Gott straft das Volk dann in irgendeiner Form. Es wird in die Gefangenschaft verschleppt oder sonst irgendwelche Strafen. Gott wendet sich dann seinem Volk wieder zu, sieht es mit Liebe an, zieht es an sein Herz, tröstet es. Und in diesem Text, wenn man noch ein bisschen weiterliest, in dem Kapitel Jesaja 66, gibt er dann noch eine Vision vom neuen Jerusalem und einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Das kommt nicht immer vor, als ein Ausblick. Und in diesem Zusammenhang steht es mit dem Trost. Ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, und freut euch, es wird irgendwann einen neuen Himmel geben, eine neue Erde, ein neues Jerusalem, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Geschrei. Und das wiederholt sich immer wieder, deshalb habe ich da den Fall gemacht. Jeder von euch hat es sicherlich auch schon gelesen, und in diesem Zusammenhang steht dieser Text. Im nächsten Teil möchte ich euch einige Trostgeschichten erzählen. Ich habe lange überlegt, wie kann Trost greifbar werden, wie kann sich das in eurem Herzen verwurzeln, wie kann das Relevanz haben in deinem Leben, wie kann es euch berühren. Und mir geht es dann immer so, ich höre immer gern Geschichten. Und davon möchte ich euch jetzt einfach ein paar erzählen. Die erste Geschichte oder die erste Person, die Trost erfahren hat, einige kennen sie vielleicht, Thea Eichholz-Müller ist eine Texterin, Kabarettistin, Sängerin. Und 2003 ist ihr Mann, der auch mit ihr Musik gemacht hat, ich weiß nicht, wann er erkrankt ist an Krebs, er ist 2003 gestorben, und ich weiß, dass er sehr schnell gestorben ist an Krebs. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Und sie haben sehr auch gebetet, dass er geheilt wird. Viele haben auch geglaubt, dass er geheilt wird, er ist gestorben. Und in ihrem ersten Album, das heißt Breite deine Flügel aus, ihr seht da das Bild, hat sie versucht, diesen Tod von ihrem Mann, diesen Verlust zu verarbeiten. Und sie hat ein Lied geschrieben, das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Und ich finde, dieses Lied kann man nicht leichtfertig singen. Wir werden es nachher noch singen im Anschluss. Und es drückt ganz viel von dem aus, dass sie ihren Glauben nicht verloren hat, dass sie ihre Zuflucht bei Gott sucht und weiß, dass Gott sie sieht. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ort kann ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Und wenn ihr nachher dieses Lied nicht mitsingen könnt, dann singt es nicht mit, weil es schon sehr, sehr tief geht. Und sie hat erlebt, Gott sieht mich. Gott sieht mich in meinem Schmerz, in meinem Leid. Als zweite Trostgeschichte habe ich eine Episode vom Elia. Und es ist eine meiner liebsten Trostgeschichten. Ich werde euch ein bisschen sagen, um was es ging. Und in dieser Geschichte kommt das Wort Trost überhaupt gar nicht vor. Aber es zeigt ganz, ganz deutlich, wie Gott tröstet. Ihr kennt sie bestimmt. Gott hat Elia aufgetragen, einen Altar zu bauen und die Baalspriester sollten auch einen Altar bauen. Es war so eine Art Wettkampf oder eine Show. Und die Baalspriester haben gebetet und geschrien und es kam kein Feuer vom Himmel herab. Der Altar hat sich nicht entzündet und irgendwann haben sie ermattet aufgegeben. Und dann kam Gottes großer Moment. Elia hat alles nochmal nass gemacht und also es war alles durchtränkt und dann kam dieses Feuer vom Himmel und hat alles aufgesogen. Es war unglaublich. Danach hat Elia, das lesen wir gar nicht so gerne, diese ganzen Baalspriester abgeschlachtet. Und die Königin hat Wind davon bekommen, hat eine massive Morddrohung ausgesprochen und Elia ist geflohen in die Wüste. Dort liegt er jetzt ermattet unter einem Busch und möchte nicht mehr leben. Also er hat genug. Und jetzt beginnt das Trösten. Plötzlich kommt da ein Engel und gibt ihm Wasser und frisch gebackenes Brot. Und er darf schlafen. Und er bekommt so viel Kraft, um 40 Tage und 40 Nächte weiterzulaufen zum Berg Horeb, der schon immer ein Berg der Gottesbegegnung war oder Gotteserfahrung. Und da möchte ich euch jetzt einen kleinen Teil daraus vorlesen. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. 1. Könige 19, Vers 9 bis 15. Also er ist jetzt an dem Berg angekommen, hat sich dort in einer Höhle verkrochen. Er ist immer noch ziemlich down. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, also zu Elia. Elia, was tust du hier? Und jetzt purzelt es aus ihm raus. Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Wenn man das hört, merkt man, er hat auch die Wahrheit nicht so ganz, er hat es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst genommen. Gott hat versucht, die Israeliten zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Das stimmt auch nicht. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. So, und jetzt kommt wieder eine Show. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes wieder was ganz Gewaltiges. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Jetzt setzt er noch mal eins drauf. Und dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Wenn man sein Gesicht verhüllt, dann ist es ein Zeichen von Ehrfurcht, Anbetung, dass man vor Gott steht. Und das hat er jetzt da gemerkt. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Genau die gleiche Frage wie eben. Und interessanterweise ist es genau die gleiche Antwort. Wieder antwortete Elia, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Genau die gleiche Frage, genau die gleiche Antwort. Dazwischen passiert was. Ein stilles, sanftes Säuseln. Irgendwas ist in Elia passiert, obwohl er die Frage genau gleich beantwortet. Denn er weiß jetzt, Gott sieht mich, er ist da. Gott war nicht in den Naturgewalten, er war nicht im Sturm, er war nicht im Erdbeben, er war nicht im Feuer. Und ich glaube, Elia hatte genug davon. Er hatte gerade ein riesiges Feuer gesehen. Er wollte keine Show mehr. Er brauchte was ganz anderes. Und er brauchte genau dieses leise, sanfte Säuseln. Und Gott tröstet ihn da ganz sanft. Und das finde ich so unglaublich an dieser Geschichte. Gott weiß genau, was er braucht und er geht genau auf ihn ein. Und Elia brauchte in diesem Moment ein stilles, sanftes Säuseln und Gottes Nähe in diesem stillen, sanften Säuseln. Und ich glaube, Trost geschieht oft eher in leisen Tönen als in lauten. Und wir lesen in den Versen danach, dass Elia wieder bereit ist, neue Aufträge anzunehmen. Er soll verschiedene Könige salben und Gott bestimmt ihn, dass er einen Nachfolger suchen soll für Elia. Also Elia weiß, ich muss nicht mehr so lange weitermachen. Leider lesen wir nichts darüber, wie es in Elia aussah nach diesem Erlebnis. Wir lesen nur, dass er dann weiterging und seine Aufträge ausgeführt hat. Aber in dieser Geschichte, ohne dass da Trost drin vorkommt, sehen wir ganz viel von Gottes sensible Art zu trösten. Und ich habe auch eine Trostgeschichte, die ganz stark mit diesem stillen, sanften Säuseln verbunden ist. Einige von euch wissen, dass ich nach den Sommerferien einen neuen Job angefangen habe, der sehr viel mehr Arbeit bedeutet und viel Verantwortung. Und im Sommer war ich einmal vormittags allein in der Schweiz auf einem Berg, ist zu viel gesagt, höheren Hügel unterwegs. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich brauche deinen Trost, deine Ermutigung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich hatte richtig Schiss und war trostbedürftig. Obwohl ich davor schon viel mit Gott gesprochen hatte und auch eigentlich sicher war, dass er bei dem Schritt dabei ist. Und ich saß da in diesem Wald, habe auf das Tal runtergeguckt und auf einmal kam ein stilles, sanftes Säuseln. Und es war für mich so wie in dieser Geschichte vom Elia, Gott, der sagt, ja, ich bin bei dir. Ich tröste dich, ich gehe mit, ist okay, mach es. Und deshalb mag ich auch diese Geschichte so gerne. Das nächste ist Jesus am Kreuz. Wenn wir nach Trost fragen, nach Trost suchen, landen wir irgendwann bei Jesus am Kreuz. Unzählige Kelche des Leids, wir kennen das aus dem Bonhoeffer-Lied, wurden schon auf der Welt getrunken, oft bis zur bitteren Neige. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen überhaupt diesen Kelch leeren konnten, weil Jesus den Kelch auch schon in seiner Hand hielt. Und weil Jesus selber als Mensch so viel Leid erfahren hat, kann ich heute sicher sein, Gott sieht mich. Und es gibt einen Ausruf von Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz bevor er gestorben ist. Ich denke, jeder kennt den. Ich glaube, in diesem Moment war Jesus wirklich untröstlich. Es war seine dunkelste Stunde, alle hatten ihn verlassen. Auch Gott, sein Vater. Er trug nämlich in dem Moment die ganze Schuld der Menschheit auf sich und war dadurch einfach per se von Gott getrennt. Jesus weiß, was es heißt, untröstlich zu sein. Und es gibt ein Gedicht von Rudolf Otto Wiemer, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ein deutscher Lyriker, der noch nicht so lange vor nicht so langer Zeit gelebt hat, der hat es ziemlich gut zusammengefasst und das möchte ich euch vorlesen. Keins seiner Worte glaubte ich, hätte er nicht geschrien. Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist mein Wort, das Wort des untersten Menschen. Und weil er selber so weit unten war, ein Mensch, der warum schreit und schreit, verlassen. Deshalb könnte man auch die anderen Worte, die von weiter oben, vielleicht ihm glauben. Und ich glaube, für Gott war dieser Moment auch sehr schlimm. Sein über alles geliebter Sohn hing am Kreuz, unschuldig, litt furchtbare Schmerzen und Gott konnte ihn nicht trösten. Er konnte nicht hingehen und sagen, es wird wieder gut. Er konnte ihn nicht in den Arm nehmen. Und jeder, der Kinder hat, möchte sich das, glaube ich, lieber nicht vorstellen, wie das wäre, da zuzuschauen, wenn dein eigenes Kind leidet und du kannst kaum helfen. Und deshalb weiß auch Gott, was Schmerz bedeutet. Gott sieht dich und er weiß, was du durchmachst. Und es gibt noch einen anderen Aspekt von diesem Jesus am Kreuz. Das habe ich gelesen. 1985 gab es ein Flugzeugunglück in Amerika. Und in diesem Flugzeugunglück sind alle gestorben, bis auf ein kleines Mädchen, das in dem Moment, als das Flugzeug aufprallte, von seiner Mutter im Arm gehalten wurde. Und durch diese Umarmung wurde der Aufprall gemindert und das Kind hat überlebt. Und die Zeitungen haben damals das so betitelt: Saved by a hug, gerettet durch eine Umarmung. Gott rettet mich durch seine Umarmung. Ich weiß, ich bin immer in den Armen von Gott. Egal, ob ich ganz, ganz unten bin oder ganz oben. Und durch seine Liebe kann ich überleben und was immer mir im Leben widerfährt. Auch wenn es nicht leicht ist und auch wenn es seine Zeit braucht. Ich kann im Glauben wissen, Gott ist da mit mir drin. Er hält mich fest. Und ich weiß, er sieht mich. Ich habe noch ein Zitat gefunden von Lothar Zenetti, der meiner Meinung nach Weisheiten oder Wahrheiten sehr einfach und prägnant formulieren kann. Wer Jesus für mich ist? Einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte? Dass er mich hält. Meine letzte Trostgeschichte handelt von der Familie, von denen ich euch erzählt habe am Anfang, die ihren Sohn verloren haben. Und seine Mama hat ihm im August, da wäre er 17 geworden, einen Brief geschrieben. Und den Brief möchte ich euch in Auszügen vorlesen. Ich warne euch gleich, er ist sehr traurig. Und trotzdem sehr hoffnungsvoll. Und das hat mir so gut gefallen. Und ich kann auch nicht garantieren, dass mir vielleicht mal die Stimme wegbleibt. Mein geliebter Name des Kindes, Sohn meines Herzens, heute ist dein Geburtstag. Heute ist dein Geburtstag. Heute wäre dein Geburtstag. Dein 17. Und sie beschreibt, was sie gemacht hätten an diesem Tag. Das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Wir würden dich dauernd umarmen, herzen und küssen. Wir würden Gott loben und ihm danken für sein Wunder. Für das Wunder, dass er geheilt worden wäre. Es gab kein Wunder, mein Sohn. Zumindest nicht so, wie wir es erhofften, glaubten und erbeteten. Du musstest gehen, vorausgehen. Wir mussten dich gehen lassen. Es gab nichts, was in unserem Leben so schwer war wie dieser Abschied. Niemals fielen mir Worte so schwer zu sagen wie diese. Du darfst gehen. Und wir gehen mit, soweit wir es können. Bis zu unserem Wiedersehen ist Jesus bei dir. Du solltest keine Schmerzen mehr haben, du solltest nicht mehr tapfer sein müssen. Du solltest wieder rennen und springen, lachen und tanzen, essen und trinken, reden und Witze machen, unvergleichlich lächeln und befreit atmen können. Nicht mehr hier wie bei uns, die wir dich jeden Tag und jede Nacht vermissen. So doch wenigstens bei Gott, dem Vater und bei Jesus, an die du dein Leben lang geglaubt hast. Mitunter mit Fragen. Wir haben auch viele Fragen. Ohne dich zu sein, bedeutet für uns viele Fragen zu haben, manchen Zweifel, viele Tränen zu weinen, dich schmerzlich zu vermissen, mitunter untröstlich zu sein. Aber andererseits hören viele, viele Menschen nicht auf zu beten für uns, sind unsere besten Freunde immer für uns da, trägt uns unsere Familie, halten wir vier zusammen. Sie haben noch zwei andere Kinder. Um dem würdig zu sein, was du dir für uns wünschtest. Als Familie zusammenzuhalten, auf Gott zu vertrauen und weiterzuleben, trotz des furchtbaren Schmerzes, ohne dich sein zu müssen. Und Gott? Er hält uns wohl mehr, als wir erahnen, in seiner Hand. Er stellt wohl seine Engel um uns. Er bewahrt unsere Herzen. Er kümmert sich um dich und um uns. Ob er dir all die Grüße von uns ausrichtet, ob du um diese Liebe weißt, die wir für dich fühlen, bestimmt. Er hat uns nicht verlassen, trotz dieser entsetzlichen Zumutung, die solche Wunden gerissen hat, nicht zu beschreibende Wunden. Deine kleine Schwester überlegt oft, was du wohl gerade im Himmel machst. Ich auch, mein Sohn. Ich denke, dass du es gut hast, dass du dich auf uns freust, dass wir die Ewigkeit miteinander verbringen werden. Was ist das hier, diese kleine Zeit gegen den Himmel, in welchem wir uns nicht mehr trennen müssen? Dieses Wiedersehen ist unser Trost. Dies ist das, was wir erhoffen und was uns hilft, jeden neuen Tag zu begegnen. Es ist kein billiger Trost. Mitnichten, mein Sohn. Er ist schwer durchbuchstabiert. Erlitten, er fragt, er weint, er zweifelt. Es hat Jesus alles gekostet, damals, als er entschied, den Weg zu gehen. Es kostet uns viel. Mehr als Menschen erahnen. Ich denke, Gott sieht es. Ich denke, du weißt es. Heute wäre dein 17. Geburtstag. Wir denken an dich. Du fehlst uns. Wir versuchen, deinem Erbe gerecht zu werden. Wir feiern hier auf Erden mit dir im Himmel. Das Geschenk, das uns Gott mit dir gemacht hat. Keine Sekunde deines Lebens möchten wir missen. 15 Jahre und 3 Monate durften wir mit dir hier leben, dich begleiten, dich lieben. Wir werden nicht aufhören, dich zu lieben, bis wir dich wiedersehen. Bis dahin und darüber hinaus, Sohn meines Herzens, bin ich deine Mama? Und ich finde, in diesem Brief kommt so gut raus der Schmerz, aber auch die Hoffnung, die wir haben, dass dieses Leben, das hier auf der Erde nur so ein ganz kleiner Teil ist, obwohl wir eigentlich immer denken, es ist alles, nur ein ganz kleiner Teil ist und wir noch ein ganz anderes Leben vor uns haben, wo es keine Tränen gibt, keinen Schmerz, kein Geschrei. Was für eine Hoffnung. Ihr habt alle auf eurem Platz dieses Lesezeichen gefunden. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch mit euch dieses Bild anschauen und ein paar Worte dazu sagen, weil es sich für mich nicht gleich erschließt, aber doch ganz, ganz viele Wahrheiten da drin stecken. Einmal natürlich der Text. Und dann seht ihr vielleicht diese zwei Kreisteile, die sich überschneiden. Der eine ist nach links unten gerichtet und der andere nach rechts oben. Und in der Mitte ist dieses dunkle Loch mit der goldenen Ellipse da drin. Und das bildet auch so etwa die Mitte des ganzen Bildes. Und die zwei Kreisteile sollen Gottes Trost zeigen. Er beugt sich nach links unten. Da ist einmal diese große, dunkle, eckige Fläche. Sehr dunkel. Das ist mein Schmerz, meine Enttäuschung, meine Wut, mein Versagen. Und alles ist umrahmt von einem warmen, glühenden Rot. Das ist Gottes Liebe. Das ist der Kreis, der nach unten zeigt. Dann gibt es den Kreis, der nach rechts oben zeigt, fast spiegelbildlich. Und das zeigt die andere Seite von Gottes Trost. Sie hat mehr Leichtigkeit, die Farben sind auch etwas heller. Und es ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Aufatmen. Es kann neue Perspektiven eröffnen. Und diese Flügel von dieser weißen Figur erinnern an eine Taube und auch an den Heiligen Geist. Und er ist der Tröster und wird auch oft als die weibliche Seite von Gott benannt. Die zwei Kreise, die sich überschneiden, bilden ein Kreuz mit relativ weichen Rundungen. Diese Rundungen könnten an eine Schwangere erinnern. Und so auf das Leben geben, verweisen. Und das Kreuz haben wir auch schon darüber gehört. In der Mitte ist dieses dunkle Loch des Todes, das wird überstrahlt vom Gold der Verheißung. Jesus hat am Kreuz alle dunklen Mächte der Welt und in meinem Leben besiegt, auch den Tod. Seine Auferstehung lässt mich hoffen, was wir bei Jesaja auch schon gehört haben. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr überall so goldene Pünktchen und Linien, immer wieder verteilt in dem ganzen Bild. Und das sind kleine Zeichen von Gottes Trost, die er überall in mein Leben reinsprenkeln will. Gott sieht mich, auch wenn ich es selber gerade gar nicht merke. Und diese goldene Ellipse, die ist für mich das Auge Gottes, das mich sieht. Und es strahlt über alles andere, auch über das Dunkle. Und man könnte auch sagen, es erinnert mich ein bisschen an eine Kompassnadel, nach der ich mich immer neu ausrichte. Hiermit machen wir jetzt erstmal einen Doppelpunkt. Können die Musiker schon mal nach vorne kommen? Und nach dem Lied sage ich dann noch etwas. Eine Folie habe ich noch. So, wir sind am Ende des Gottesdienstes fast angekommen. Jetzt steht hier und jetzt. Ich habe noch ein paar Fragen, die du mit nach Hause nehmen kannst. Die erste Frage ist, wenn du Trost brauchst, hast du Gott überhaupt, der dir nahe ist? Kennst du Gott wirklich? Hast du eine Beziehung zu ihm? Wir haben gesagt, Trost kann mir nur der spenden, der mir nahesteht. Und wenn du denkst, Gott, ich kenne dich eigentlich gar nicht, richtig, tief, dann geh so nicht weiter in das neue Jahr. Such dir jemanden. Sprich mit Gott. Lass es nicht so. Und für die, die Trost suchen, kannst du Gott in den Schmerz hineinlassen, mit der Gewissheit, dass er dich sieht, dass er dir nahe ist, dass er mit dir weint, um deine Prüfung, um deinen Job, den du nicht bekommen hast, um dein Baby, das du nicht hast, um den Schmerz nach einer verstorbenen Person. Was wäre, wenn du an jedem Tag dieser Woche dieses Lesezeichen anschaust und sagst, Gott, ich glaube, dass du mich siehst. Ich glaube, dass dein Backofen voller Liebe glüht und dass dein Auge mich sieht. Heiliger Geist, tröste mich. Begegne mir durch Menschen oder direkt. Könnte sich etwas in deinem Herzen ändern? Könnte etwas weicher werden? Könnte Heilung beginnen? Und die, die gerade gar keinen Trost brauchen, die vielleicht Trost spenden können oder möchten. Was wäre, wenn du an jedem Tag dieser Woche dieses Lesezeichen anschaust und sagst, Gott, ich glaube, dass du mich siehst. Dein Backofen voller Liebe glüht und dein Auge sieht mich. Deshalb bin ich bereit, Trost zu spenden. Heiliger Geist, zeige mir Menschen, die untröstlich sind und lass mich Trost weitergeben. Könnte es sein, dass du deinen Alltag anders erlebst, mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen? Amen.